Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer wieder VfL mit dem Tobi.
Hallo.
Und vorweg wieder, am Wochenende gab es keine anderen Spiele oder wird es keine anderen Spiele geben, außer das Spiel von unseren Profis am Montag gegen die Fortuna.
Genau, Montagabend, was ist 20.30 Uhr, ne? Ist halt mittlerweile immer noch, jo. Ich weiß es nicht, ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich schon mal in einem Podcast vorher erwähnt habe, diese ganzen Zeiten und sowas, die habe ich, also außer halt samstags und sonntags, aber Montag ist halt so ein Tag, wo man jetzt nicht so oft spielt, aber wird man jetzt ins Stadion können, dann wüsste ich die Zeit, aber weil man nicht ins Stadion kann, ist es mir egal. So, ich kann am Tag selber, kann man meinetwegen 5 Stunden vorher nachgucken und weiß, also so grob weiß man es ja, aber ansonsten, weil man nicht ins Stadion kann, sind mir die ganzen Zeiten.
Ja, die Anreise ist halt nicht so weit, ne? Küche ins Wohnzimmer.
Richtig,
das ist so. Was anderes, als wenn du dir überlegst, wann du zum Stadion fährst. Ja, da hast du recht. Also ich bin ja froh, dass ich mittlerweile auseinanderhalten kann, an welchem Tag 13 Uhr und an welchem 13.30 Uhr ist.
Aber, ja, aber das war's Problem dann hattest auch. Du ja vorher schon. Ne?
Ja, das stimmt, das war schon vorher.
Nee, da habe ich auch, also es ist jetzt nicht nur bei mir so, ich weiß nicht, bei dir ist es ja offenbar auch so, aber auch bei zum Beispiel Kiwi, der ja bei uns mal zu Gast war, auch einfach dieses, ja, an welchem Tag spielen wir denn jetzt? Ja, klar, gegen Düsseldorf wusste ich es jetzt halt Montag, aber ich hätte dir jetzt nicht sagen können, ohne dass ich jetzt halt heute Morgen geguckt habe, wann Bochum gegen Kiel spielt. Und das ist ein Freitag.
Wann spielen wir denn? Achso.
Ja, das ist ein Freitag. Also, wir spielen jetzt Montag und dann am Freitag wieder.
Ah ja, gut, das ist natürlich, da werden wir bestimmt in der nächsten PK vor dem Spiel ein bisschen was Richtung Belastung hören, aber mal schauen.
Ja, da wird sich dann wahrscheinlich auch was in der Aufstellung gegen Kiel ändern. Jetzt bei der PK, du hast sie dir wieder angeguckt, ich habe es ein bisschen gelesen, ich habe auch gerade ein Interview mit Reis gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt, beziehungsweise ein Artikel darüber, ich weiß nicht, ob es über die PK war oder ein Interview an sich, aber er meinte, er guckt halt, wer am besten in der Woche performt, also jetzt gar nicht so angedeutet, wegen der Aufstellung, die gegen Hamburg gespielt hat. Klar hat er es irgendwann mal gesagt, die gegen Hamburg gespielt haben, haben sich auch einen Einsatz verdient beim nächsten Spiel. Aber er hat halt wieder offen gelassen, ob es Änderungen sind in der Startelf. Und wer halt fraglich ist, ist halt Robert Tesche.
Ja, also das ist so, dass er wie immer sich nicht in die Karten gucken lässt. Das kennen wir ja bei ihm mittlerweile schon. Also das war auch das Stichwort. Also, dass er halt den Konkurrenzkampf hochhalten will. Ne? Ich meine, das ist natürlich auch, wenn du irgendwie schon am Anfang der Woche oder so, oder auch selbst wenn es die letzten 2 Tage davor sind, da ja jetzt diesmal die PK schon am Freitag war und das Spiel erst montags, wenn du freitags dann schon von irgendwelchen Startelf-Garantien sprichst, dann hofft man natürlich nicht, dass es dann Leistungsabfall gibt, aber es kann natürlich passieren. Ne? Wir wissen ja selber, dass wir ein paar im Kader haben, die ein bisschen die motivierten Tag brauchen, um gut zu performen. Ne? Will er deinen Konkurrenzkampf hochhalten und ich rechne trotzdem mit nahezu der identischen Elf. Du hast es gerade schon gesagt, Robert Tesche, ein bisschen angeschlagen. Neben ihm waren auch Amel Bella-Kotschap und Blum wohl irgendwie an einem Tag nicht im Training dabei, beziehungsweise haben es abgebrochen oder so. Aber bei allen rechnet er damit, dass sie noch vorher wieder im Mannschaftstraining sind und geht auch bei allen davon aus, dass sie am Montag in die Startelf können.
Das ist doch super. Also vor allem finde ich jetzt bei Blum und Bella-Kotschap, Tesche ist natürlich auch wichtig. Aber gerade Blum, der sich jetzt halt quasi, also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass er wieder an seine Top-Leistung hoffentlich anknüpfen kann. Der muss natürlich das jetzt konstant über mehrere Spiele zeigen. Und Bella-Kotschap, der jetzt gerade sich in die Startelf gespielt hat, bei ihm wäre es besonders ärgerlich, wenn er jetzt verletzungsbedingt auf jeden Fall ausfallen würde. Wenn er jetzt gegen Düsseldorf gar nicht in der Startelf steht, dann würde ich es halt auch nicht verstehen, weil klar, die ersten Minuten waren nicht so gut gegen den HSV, aber danach hat er es ja recht gut gemacht. Würde er jetzt da verletzungsbedingt ausfallen, wäre das für ihn halt auch einfach kacke, weil er sich dann gerade eventuell einen Startplatz erkämpft hat und dann direkt wieder einen Rückschlag bekommt.
Ja, also ich rechne auch am Montag auf jeden Fall mit ihm. Das wäre schon irgendwie so einfach für die Entwicklung und so eine Enttäuschung, wenn dann jetzt Kotschap nur auf der Bank sitzt und eben Lampropoulos wieder den Vorzug hat. Auch wenn ich nichts gegen Lampro habe, ich gönne dem jeden Einsatz. Der haut auch immer alles rein, aber es ist halt einfach so, dass wir mit Bella-Kotschap einen Spieler in den eigenen Reihen haben, der ein sehr riesiges Potenzial hat. Und um aus ihm eben einen Spieler zu machen, den man auch mal für ein paar Millionchen abgeben kann, muss er halt spielen, ne?
Richtig, also das ist jetzt halt so die Saison, wo Bella-Kotschap seinen Durchbruch haben muss, sage ich mal, weil klar, Lampro ist gut, hat für Stabilität gesorgt, kann für Stabilität weiterhin sorgen, aber Bella Kotschap ist halt in jeglicher Hinsicht, hat er mehr Potenzial als Lampropoulos und ist in vielen Aspekten halt schon besser. Also er ist schneller, er ist größer, er ist halt athletischer als Lampropoulos und ist beidfüßig. Da ist er schon besser und jetzt muss er halt das einfach mal konstant auf den Platz bringen und dann sollte er eigentlich in dieser Saison Lampro verdrängen, weil er ist unser zweitbester Innenverteidiger nach Leitsch. Klar, Dekali ist noch verletzt. Mal gucken, wie stark er wiederkommt. Wenn er sein Potenzial ausschöpft, dann hat er auch eigentlich also könnte er auch in der Startelf spielen. Aber Bella Kotschap und Leitsch, das ist ja, also das muss man ja nicht tausendmal sagen, aber es ist halt die Zukunft in der Innenverteidigung beim VfL. Leitsch Vertrag läuft halt nur noch 2 Jahre. Bella Kotschaps Vertrag läuft noch 4 Jahre, so, und wenn Leitsch dann wirklich geht, wenn man den nicht verlängert bekommt oder halt auch früher oder später führt seinen Weg in die Bundesliga, dann hätte man halt ganz gerne, dass Bella Kotschap vielleicht da dann schon mal diese Position einnehmen kann als junger Spieler in der Innenverteidigung, mit dem man dann halt ein bisschen Geld generieren kann.
Ja, oder halt eben langfristiger planen kann als mit Leitsch, ne? Ich
Richtig.
würde an der Stelle noch kurz, bevor wir es komplett vergessen und weiterreden, noch kurz einen Verweis machen auf das Gespräch, was nach unserem Gespräch anschließt. Und zwar habe ich mir den Dennis vom Podcast Neues von der Pommesbude geschnappt und mit ihm ein bisschen über die Fortuna gequatscht.
Hattest
Das
du
werdet
Pommes
ihr
dabei?
dann. Was?
Hattest du Pommes dabei?
Nee, ich nicht. Deswegen habe ich mir ihn ja dazugeholt.
Hatte er Pommes
Nein.
dabei?
Habe ich jetzt nicht genau gesehen. Ich glaube, einen Kaffee hat er dabei getrunken. Ob da noch eine Pommes neben lag, hat er mir nicht verraten. Hörte sich jetzt im Gespräch nicht so an. Aber ja, am Ende haben wir auf jeden Fall noch ich weiß gar nicht, halbe Stunde ungefähr. Echt ein ganz nettes, informatives Gespräch über die Fortuna. Da gerne dranbleiben nach unserem Ausschau auf Montag.
Nette Gespräche über die Fortuna kenne ich nicht. Da bin ich mal gespannt, was daran dann nett war. Da ist Tobi sprachlos.
Ich fand das Gespräch nett. Ihr könnt eure Meinung euch selber bilden. Ja, genau. Also,
Also war
guck
jetzt
mal.
nichts gegen Dennis, es ging, war was gegen die Fortuna. Nur.
Ja, gut, aber also, wenn du das Gespräch gehört hast, dann wirst du auch daraus hören, dass er durchaus Potenzial sieht, dass wir die Fortuna am Montag schlagen. Insofern ist das doch auch in unserem Sinne gewesen. Aber ja,
Ja,
da dann
Kiwi hat auch
später mehr.
Potenzial gesehen, dass wir Braunschweig schlagen. Wo das hingeführt hat, wissen wir alle.
Ja, gut, okay, aber. Ich meine, das liegt am Ende ja auch in unseren Jungs, wie sie performen. Ja, wenn wir am Montag so eine Leistung sehen wie gegen Fürth, dann ist natürlich klar, dass das keinen Punkt gibt.
Dann fehlt
Aber
die Fortuna
ansonsten,
irgendwo.
wenn man so spielt wie gegen Hamburg, dann kann man da ja sehr optimistisch sein.
Richtig, das stimmt. Ja, das hat ja Reis auch gesagt. Meine ich, klar, er hat dann auch nochmal gesagt, dass das Spiel gegen den HSV jetzt keine Messlatte ist und halt wieder dieses typische, was man von Reis kennt. Jeder Gegner ist hier schwierig, jeder Gegner ist anders und du kannst jetzt hier nicht irgendeine Messlatte machen wegen einem guten Spiel gegen den HSV, weil da hat der VfL dann auch Räume bekommen. Aber wenn die Grundeinstellungen halt stimmen und das hat ja gegen den HSV, da war dann ja auch später mit dem Co-Trainer, ein Video auf der VfL-YouTube-Seite, auf dem VfL-YouTube-Kanal, nicht YouTube-Seite, wo das Ganze dann auch nochmal ein bisschen analysiert wurde und da hast du dann auch ein paar Szenen gesehen, zumindest eine habe ich explizit im Kopf, wo Danny Blum dann halt auch gut mit nach hinten arbeitet, wo er vorher auf dem Boden liegt und dann halt trotzdem noch den Ball im 16er auch durch sein Tempo abgelaufen bekommt. Die Szene, an die kann ich mich halt auch im Spiel erinnern, aber ich finde, das ist so ein bisschen, zeigt so ein bisschen die Einstellung der Mannschaft im Spiel gegen den HSV. Und wenn du diese Einstellung jetzt gegen die Fortuna auf den Platz bringst, gegen Kiel, gegen jeden anderen Gegner, dann ist vieles möglich, so wie es jetzt schon oft gefallen ist, der Begriff auch von Spielern und Verantwortlichen.
Ja, was man da halt einfach gegen Hamburg geschafft hat, war eben die schnellen Flügelspieler, die wir im Kader haben mit Blum und Holtmann, nicht nur nach vorne schnell zu nutzen, sondern dass die eben auch ganz aktiv mithelfen beim Verteidigen. Und da machst du halt jedem Gegner das Leben schwer. Wenn er dann noch gegen die schnellen Männer versucht, auf der Seite durchzubrechen, ist das halt schwierig, ne?
Ja, vor
Und
allem, wenn du wie der HSV Leibold hast, so einen offensiv starken Linksverteidiger, und wenn dann der 2 Leute gegen sich hat, ja, dann nimmst du den halt komplett aus dem Spiel.
ja, klar, ich meine, das kommt immer darauf an, wie dann der Gegner spielt. Also, ob er halt quasi noch einen anderen Flügelspieler hat, ne? Also, dass du dann 2 gegen 2 hast. Aber du musst auf jeden Fall dafür sorgen, dass eben deine Flügelspieler auch defensiv mitarbeiten. Und das hat gegen Hamburg echt hervorragend geklappt. Das hat, ich weiß nicht, als er über Holtmann gesprochen hat, hat Reis das auch nochmal gelobt. Also, dass das eben jetzt, dass er da defensiv deutlich stabiler war und dass er uns halt einfach gut getan hat damit und seine Dynamik natürlich auf jeden Fall weiterhelfen kann. Wo er halt noch ein bisschen dran arbeiten muss, das war eben Stichwort letzter Pass, letzte Flanke. Ne? Das war sicherlich auch ein Grund, warum er vielleicht jetzt irgendwie länger dann nicht gespielt hatte, bevor es dann jetzt gegen Hamburg wieder in die Startelf ging für ihn. Ja, da war er jetzt im letzten Spiel auch schon wieder deutlich besser, besser zu sehen. Also ich meine, er hat den einen Pass auf Zolli, glaube ich, gemacht, wo Zolli dann mega Pech hatte mit den Innenpfosten. Also wenn er da mehr Szenen von bringt, dann ist er halt für uns wirklich ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Spieler.
Ja, das ist aber jetzt auch, also ich gehe mal eigentlich davon aus, dass wir in der Offensive kaum Veränderungen sehen werden. Wenn Blumen fit ist, wenn Holtmann fit ist, wenn Zolli fit ist und wenn Jule fit ist, dann werden die vier da vorne spielen. Ich fände es nur mal interessant, klar, Zolli willst du nicht aus der Startelf nehmen, das ist klar, aber du hast halt immer noch mit Gambula noch einen schnellen Spieler, den du da bringen kannst, auch ein bisschen mit einer Wucht. Den kannst du halt einwechseln, klar, aber von Anfang an ist er jetzt auch nicht gerade der schlechteste Stürmer. Ich bin mal gespannt, ob irgendwann er vielleicht da wieder seinen Platz in der Startelf zurückerkämpfen kann, weil jetzt gegen Aue wurde er eingewechselt, da hat er sein Tor gemacht. Gegen den HSV hat er eine Vorlage gemacht. Ansonsten, finde ich, bringt er auch immer recht viel Schwung rein, wenn er reinkommt. Er zeigt auf jeden Fall, dass er halt immer noch ein belebendes Element sein kann. Ich bin mal gespannt, wann er wieder seinen Startelfplatz zurückerkämpft.
Ja, das ist halt, also was halt, ich meine, klar, das eine ist irgendwie vom Körper, also das Gambula halt größer ist als Zoller, ne? Da hat man nochmal ein bisschen eine andere Wucht, wenn man eben irgendwie gezielt mit den Flügelspielern viele Flanken schlagen will. Aber was halt die beiden extrem unterscheidet, ist halt einfach das Anlaufverhalten. Das kriegt halt Reis in Gambula einfach nicht richtig reingeprügelt, dass er maximal pressen soll. Und Zolli ist halt ein Kampfschwein, der rennt halt vorne rum. Und das hat gegen Hamburg ja auch hervorragend geklappt, dass er da ganz oft Ulreich unter Druck gesetzt hat und eben dann dadurch Bälle ins Aus produziert hat. Das ist sicherlich natürlich auch nicht gegen jeden Gegner zielführend, ne? Das kommt immer darauf an, wie der Gegner spielt. Wenn du jetzt einen Riemann auf der Gegnerseite hast, der spielt die Bälle dann perfekt ins Mittelfeld und du hast mal eben zwei Ketten von dir überspielt. Aber wenn du halt einen Torwart hast beim Gegner, der dann sehr unsicher ist und die Bälle ins Aus haut, kannst du damit halt schnell Ballgewinne provozieren und da ist halt ein Zolli mit seinem Anlaufverhalten echt, echt super. Und da muss man halt
Ulreich noch nicht mal als unsicher bezeichnen würde, weil ich meine, er hat mit Manuel Neuer trainiert, dass ja, du da nicht
unsicher mitnimmst, würde ich jetzt vielleicht auch nicht sagen.
Nicht mitnimmst bei den Abschlägen. Er hatte, glaube ich, da erstmal einen schlechten Tag erwischt, was das angeht, aber er hat den HSV ja auch teilweise von einer höheren Niederlage gerettet.
Ja, aber nicht mit seinen Pässen.
Nee, nicht mit seinen Pässen, aber das liegt halt auch am Anlaufverhalten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Riemann dann die Pässe immer perfekt auf den Mann bringt. Klar, bringt er dann ein bisschen mehr auf den Mann, weil er halt einfach absolut kaltschnäuzig ist, aber ich kann mich
fußballerisch einfach besser. Also das,
ich kann mich auch daran erinnern, wie Riemann dann ganz viele Bälle mal ins Aus gespielt hat. Gut, die Zeiten sind jetzt halt auch schon ein bisschen länger her. Mittlerweile macht er das nicht mehr so oft. Aber auch Riemann ist jetzt davor nicht geschützt. Er kann, bei ihm kann es genauso passieren.
Klar, ich meine, schlechten Tag kann auch immer jeder haben, ne? Aber das ist halt irgendwie schon aufgefallen, dass wir in dem Spiel da wirklich viel mitholen konnten, weil dann auch, klar, das lag natürlich auch daran, dass dann noch die im Mittelfeld halt auch direkt draufgegangen wurde, dass eben dann, wenn der Ball mal im Spielfeld gelandet ist, quasi fast jedes Kopfballduell gewonnen wurde oder zumindest insofern, dass dann der Gegner den Ball ins Ausgeköpft hat. Also da haben wir ja wirklich total viele Ballgewinne gehabt. Kann man mal gespannt sein. Gegen die Fortuna wird es ja wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass wir mehr mit dem Ball machen müssen und eben die Fortuna eher sich ein bisschen aus Verteidigen beschränkt und guckt, dass die dann aus Kontern oder sowas rausholen. Da muss man mal abwarten, was das dann für ein Spiel wird. Da ist aber Jule dann auch einer, der wichtig ist, um einfach nach vorne das Spiel zu gestalten und über unsere hoffentlich Flügelspieler Blum und Holtmann dann Eingriffe einzuleiten.
Ja, es kommt dann natürlich aber auch immer darauf an, wie erstmal der Gegner spielt, ob Jule halt die Spieler überhaupt einsetzen kann, also ob die Lücken da sind und dann natürlich auch auf dem Matchplan von Reis. Also das hat jetzt gepasst gegen den HSV, weil vor allem auch die Lücken da waren in der Abwehr. Zolli hat sich ja oft da drin bewegt, wurde jetzt nicht so oft eingesetzt, aber ist die Frage, ob die Fortuna, wenn sie dann tief stehen und auf Konter lauern, ob sie eben dem VfL diese Räume geben. Also die werden ja auch gesehen haben, was möglich ist, wenn der VfL die Lücken bekommt, wenn er die Räume hat. Wenn Jul Platz zum Kombinieren hat, Platz hat, sich kreativ da irgendwie auszuleben, das werden die ja auch alles analysiert haben und dann werden sie wahrscheinlich versuchen, den aus dem Spiel zu nehmen. Und dann werden sie auch wahrscheinlich versuchen, den Flügelspielern nicht die Räume zu geben, die sie gegen den HSV hatten. Also wird es vermutlich mal eine sehr, sehr eklige Partie werden, wenn die Fortuna da einem dann quasi wirklich auf den Füßen steht. Und ja, ich, das Spiel an sich hat ja auch immer einen gewissen Reiz, würde ich sagen, aber ist halt auch dann die Frage, inwiefern dieser Reiz wirklich übertragen wird, wenn, also auf die Spiele übertragen wird, wenn keine Fans da sind. Also inwiefern dann halt wirklich da mehr oder weniger halt Derby, möchte ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen, ja, ein bisschen eine aufgeheizte Atmosphäre kommt, das, was halt auch bei Fortuna gegen Bochum immer so oft war, im Stadion. Das kann dann ja auch ausschlaggebend sein in so einem Spiel und halt auch mal dazu führen, dass so Spieler ganz schnell irgendwie ihren Matchplan vergessen, weil sie dann halt auch von der Stimmung irgendwie getragen werden, beziehungsweise halt auch verunsichert werden.
Ja, das ist halt, da ist halt Fortuna auch echt so eine Wundertüte, ne? Also klar, sie werden uns das Leben auf jeden Fall schwer machen und dann ist es halt an uns, die Lösung zu finden, um eben dann trotz der engen Räume, wie du schon gerade gesagt hast, vermutlich werden wir einfach nicht so viele Räume haben wie gegen den HSV, da Fortuna anders spielen wird. Dann kommt es halt eben darauf an, ob unsere Spieler am Montag in der Lage sind, da die Lösung für zu finden. Ich meine, man hat theoretisch, das spielerische Potenzial haben sie ja alle. Es ist ja nicht so, dass ein Blumen und ein Holtmann nur schnell sind, ne? Die können ja auch mal ein 1 gegen 1 gewinnen, was dann irgendwie, gerade wenn man wenig Platz hat, dann schnell mal ein bisschen mehr Platz machen kann. Aber da ist halt, das kann halt auch echt total vom Tag abhängen, den unsere Spieler dann haben, ne? Inwieweit sie eben an ihr Leistungspotenzial rankommen, um dann eben die Lösung zu finden und die Tore zu schießen, ne? Weil ich meine, Fortuna wird gerne so lange wie möglich 0-0 halten. Sobald wir halt das erste Tor gemacht haben, sind sie auch gefordert, weil sie sicherlich ja nicht vorhaben, einfach aufzugeben und zu verlieren. Also das Schwierigste wird, denke ich mal, das erste Tor sein. Wenn man das irgendwie macht, werden sich danach die Räume ja zwangsweise irgendwann auch ein bisschen ergeben. Da ist es halt wichtig, dass man selber kein dummes Gegentor bekommt.
Ja, das Ding ist aber halt auch, die Fortuna hat ja natürlich die spielerische Qualität, um auch selber irgendwie das Spiel gestalten zu können. Haben auch im Sturm mit Hennings natürlich einen gefährlichen Stürmer. Ist dann die Frage, also sobald dann die Fortuna das 1-0 macht, wird's ja noch schwieriger für uns. Ich kann mir das irgendwie schlecht vorstellen, dass da halt die dann wirklich hinten drin stehen, aber du hast ja das Gespräch geführt. Da wirst du dann wahrscheinlich ein bisschen mehr wissen, wie man die Fortuna erwarten kann. Aber ich finde es halt, so für mich ist die Fortuna eine Mannschaft, die halt eigentlich halt auch oben mitspielen kann. Also die halt eigentlich um die ersten drei Plätze mitspielen kann. Klar, die hatte jetzt einen schlechten Saisonstart, aber im Kader selber ist so viel Qualität, dass es mich dann doch wundern würde, wenn sie halt sich hinten reinstellen. Aber andererseits kann das natürlich dann auch der Schlüssel sein, warum sie halt jetzt ihren schlechten Saisonstart mehr oder weniger halt in den letzten Spielen nicht vergessen machen lassen haben, sondern halt irgendwie dem entgegengewirkt haben, um da ein bisschen Stabilität reinzubekommen. Und gerade dann gegen den VfL, der ja jetzt schon mehrmals erwähnt, diese offensive Qualität hat und richtig gefährlich offensiv werden kann, kann es natürlich halt dann auch wirklich sein, dass die sich hinten reinstellen. Und wenn dann das 1-0 fällt, was dann halt eben mit einem Hennings vorne immer passieren kann, dann wird es halt wirklich ein richtig ekliges Spiel. Und dann könnte es sogar sein, dass am Ende die Fortuna mehr Räume zum Kontern bekommt. Und dieses 1-0 wird, denke ich, auch entscheidend sein. Wobei ich dann halt das Gefühl habe, wenn wir das 1-0 schießen, die Fortuna halt immer noch die Möglichkeit hat, über die individuelle Qualität der Spieler zu kommen. Die haben wir natürlich auch, aber ich schätze die bei der Fortuna einen Ticken höher ein.
Ja, das ist ja auch ein Punkt, den Reis gesagt hat, ne? Also, dass er eben bei der Fortuna eigentlich nur darauf wartet, wann sie durchstarten, weil sie eben diese Qualität eigentlich haben. Kann man einfach nur hoffen, dass es am Montag noch nicht so ist, dass sie durchstarten, ne? Und ja, ich meine, am Ende denke ich auch, dass das 1-0 richtungsweisend sein wird. Aber ich meine, am Ende ist es auch höchst spekulativ, was wir gerade gemacht haben, darüber zu mutmaßen, was passieren wird. Da kann man wirklich, am Ende siehst du es halt erst auf dem Platz, ne? Und ich hoffe, dass wir unsere Stärken auf den Platz bringen, dass die Aggressivität passt, die Laufbereitschaft, dass alle höchst motiviert sind und dann bin ich auch sehr optimistisch für das Spiel.
Ja, das stimmt. Also über die Aufstellung, die wird ja hoffentlich einfach dieselbe sein. Also davon gehen wir aus. Warum? Ist halt das HSV-Spiel, ist der Grund. Ich denke mal, da
Und
gehst du
das
mit.
Hürth-Spiel, wo die Aufstellung deutlich anders war, ne? Also.
Ja, also die ganzen Spiele davor, wo die Aufstellung halt anders war und das nicht so gut lief. Klar, Fürth war dann ausschlaggebend, aber gegen Würzburg lief es ja auch nicht super. Man hat zwar gewonnen, aber das lag dann eher an der, also eher daran, dass Würzburg so schlecht war und nicht, dass wir so gut waren.
Ja, das stimmt.
Ja, ansonsten, was halt noch auf der PK war, ist ja halt mit den Wintertransfers, dass es natürlich sein kann, dass es keine Transfers gibt im Winter. Erstmal wegen der kurzen Vorbereitung, wegen natürlich dem finanziellen Rahmen, wenn sich irgendwas ergibt, bla bla bla, wie immer. Das habt ihr ja alles gehört, gelesen wahrscheinlich. Da muss man auch nicht weiter drüber kommentieren. Momentan gibt die Mannschaft ja auch wenig her, was halt sein kann, dass Jugendspieler ausgeliehen werden, dass man sich eventuell dann noch von ein paar Spielern trennt, um halt ein bisschen ja, Gehalt einzusparen, was natürlich auch immer wichtig ist. Vor allem so Spieler wie Basti Meier, die jetzt gar nicht mehr zum Zug kommen. Er hat ja in dieser Saison noch gar keinen Einsatz gehabt. Der ist dann natürlich der erste Kandidat, um dann ja erst nicht aus dem Kader zu fliegen, sondern den Verein zu verlassen. Kriegt wahrscheinlich auch viel Gehalt und da kann man dann nur hoffen, dass man da viele los wird, ist auch böse. Dass viele hier den Verein verlassen, die halt viel Gehalt kassieren und dann kann man das erstmal schön bei Maxim Leitsch in der Vertragsverlängerung stecken.
Ja, das Wunschdenken, da gehe ich durchaus mit, ist natürlich am Ende auch immer die Frage, inwieweit dann ein Basti Meier halt auch die Lust hat, mal wieder irgendwo anders dann auch zu spielen und eben das Gehalt, das ihm vielleicht ein anderer eben nicht zahlen wird, das, was er bei uns aktuell bekommt, dann eben abzugeben. Aber ja, muss man abwarten. Also mich würde es auch, ich meine, also was bringt es dem Basti Meier momentan bei uns zu sein, ne? Dann würde ich mich auch eher freuen, wenn er eben woanders nochmal vernünftig Chance bekommt, vielleicht auch mal verletzungsfrei bleibt. Der ist ja kein schlechter Junge, aber ist halt bei uns einfach bis jetzt total unglücklich und aktuell keiner, der irgendwie Aussicht auf viel Spielzeit hat.
Richtig. Und das wird sich auch gegen die Fortuna nicht ändern,
Genau.
denke ich mal. Gut. Wenn nichts mehr auf der PK war, aber ich glaube, da haben wir jetzt alles eigentlich großartig erzählt, großartig drüber geredet und ansonsten ist ja nicht viel passiert. Nach so einem Sieg ist ja generell ist es ein bisschen ruhiger. Wir wünschen euch dann einen schönen ersten Advent. Hören uns dann nach dem Spiel wieder und auf Wiedersehen.
Genau, macht's gut und dann jetzt noch viel Spaß bei dem Gespräch. Ja, wie gerade schon gesagt, haben wir heute auch wieder einen Experten für den Gegner zu Gast, und zwar den Dennis vom Podcast Neues von der Pommesbude. Moin, Dennis.
Hi, grüß dich.
Ja, wir haben dich schon in der Gegnervorstellung zu Beginn der Saison gehört. Insofern ist der Podcastname vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal zuvor gekommen. Aber vielleicht willst du trotzdem zwei, drei Worte zu eurem Podcast sagen. Was macht ihr da so?
Ja, also bei Neues von der Pommesbude besprechen wir so die aktuellen Themen in der Fußball-Bundesliga, also erste und zweite Liga und halt auch so generell die Themen, die so in der Fußballwelt sich so die sie gerade aktuell sind. Also ist eher so ein Fußball-Podcast mit zu so aktuellen Themen. Fokus aber auf die Bundesliga und auch auf die zweite Liga. Liegt auch ein bisschen immer an den Gästen dran, die teilnehmen. Das sind oft halt Freunde von mir, die dann unterschiedliche Fans halt eben von verschiedenen Vereinen sind. Und dann gibt es dann auch immer ein paar Schwerpunkte zu den jeweiligen Clubs.
Also durchaus auch was sich der eine oder andere von unseren Zuhörern mal anhören kann, wenn er Lust hat, da das eben.
Ja, sehr gerne. Die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, die ging sogar ausschließlich um die zweite Liga. Und da haben wir auch die Chancen des VfL Bochums oder für den Aufstieg dieses Jahr besprochen. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal reinhören.
Dann ist ja sogar noch für uns auch ein recht interessantes Thema behandelt. Genau, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich denke, wir werden das entsprechend unseren Post zu dieser Folge auch verlinkt haben. Ja, das letzte Aufeinandertreffen im Pflichtspielbetrieb zwischen unseren beiden Clubs ist jetzt schon ein bisschen her. Das war in der Saison 17-18, das Rückspiel in der Rückrunde. Da haben wir 2:1 in Düsseldorf gewonnen. Und jetzt zuletzt hatten wir allerdings noch in der Saisonvorbereitung ein Trainingsspiel, Trainingskick, wie auch immer, gegeneinander, dass ihr 1:0 gewinnen konntet.
1:0 sind ja unsere Lieblingssiege. Jeder Erfolg bis in der zweiten Liga war 1:0. Und dann tut es ja nicht Wunder, dass auch das Trainingsspiel rausgegangen ist. Aber es ist ja nur ein Trainingsspiel.
Ja, ob das jetzt schon ein vorgegriffener Tipp von dir ist, na, da kommen wir später nochmal drauf. Vielleicht machen wir am Anfang erstmal noch ein bisschen so einen Blick auf den Kader, denn zum Zeitpunkt der ja, Gegnervorstellung, da hattest du noch ein paar Punkte an eurem Kader zu bemängeln. Das war zum einen irgendwie, dass die Außenstürmerpositionen noch sehr dünn besetzt waren zu dem Zeitpunkt und eben auch irgendwie noch kein Ersatz für das offensive Mittelfeld vorhanden war, zum Beispiel der Stöger, unser Ex-Spieler, euch auch verlassen hat. Ja, ist da noch
Ja,
was
ich
passiert?
traue ihm. Ja, da ist nicht viel passiert, muss man leider sagen. Also richtig, Kevin Stöger fehlt nach wie vor in allen Ecken und Enden. Ist wirklich ein toller Spieler. Ich kann es aber auch verstehen, dass er sich dann im Endeffekt für Mainz 05, also für die erste Liga zumindest, entschieden hat. Da waren auch noch mal Gerüchte, kurz bevor er in Mainz unterschrieben hat, dass er vielleicht doch zurück zur Fortuna kommt. Ja, aber man hat eigentlich leider keinen richtigen Ersatz holen können. Edgar Pripp von Hannover oder ehemalig Hannover hat da den Vertrag aufgelöst. Den haben wir jetzt noch, aber es ist jetzt auch kein Spielmacher. Na, natürlich einer im zentralen Mittelfeld, auch vielleicht linker Verteidiger, der sicherlich Qualität noch mitbringt, aber es fehlt wirklich das kreative Moment in der Mannschaft. Der Einzige, der diese Rolle ausführen könnte, ist Schinte Appelkamp. Der hat jetzt schon ein paar ganz gute Ansätze gezeigt. Ist ein junger Spieler, erst 20. Also, ich kann jetzt eigentlich, also hat jetzt noch nicht so die Qualität gezeigt, dass er jetzt direkt so eine Art Regisseur sein könnte. Aber das ist so die Hoffnung aktuell, dass das irgendwie eher beheben könnte. Ja, und über die Außen, da bin ich nach wie vor sehr unzufrieden mit den bisherigen Spielern. Also Christopher Pettersson hat man noch geholt aus der zweiten Liga aus England. Der ist wohl sehr gut vertraut. Oder Coach Rösler kennt ihn halt noch aus England von Swansea City. Hat bisher aber auch keinen besonders bleibenden Eindruck in den 5 Partien hinterlassen für mich. Und Brandon Borello, den wir ja neu geholt haben vom SC Freiburg, der hatte auch in der zweiten Liga vor ein paar Jahren halt mal beim 1. FC Kaiserslautern ganz gute Spiele gezeigt. Eigentlich, glaube ich, für die zweite Liga eigentlich ein ganz guter Mann. Und der ist eine ganz herbe Enttäuschung. Das ist schon jemand, da rege ich mich schon fast immer auf, wenn er den Ball bekommt. Da muss man auch ein bisschen als Fan aufpassen, dass man neue Spieler nicht total verteufelt, die jetzt noch gar nicht so viel zeigen. Aber das ist für mich bisher hat das gar nichts mit zweiter Liga Fußball zu tun. Und das ist natürlich dann in dem Kontext, dass man eigentlich Absteiger ist, sehr unglücklich abgestiegen ist in der letzten Saison der ersten Liga, ist das natürlich dann ein bisschen enttäuschend, dass man jetzt da in der Offensive, also gerade im Mittelfeld, da so wenig gute Spieler sieht. Und dementsprechend hängen dann unsere Stürmer, Kenan Karaman und Rufen Hennings, die meines Erachtens sicherlich zu den besten Zweitligastürmern gehören, auch ziemlich in der Luft, haben beide erst 2 Tore geschossen. Und da muss dann eigentlich mehr kommen. Also ich bin auch Rufen Hennings Fan so ein bisschen in den letzten Jahren geworden. Letztes Jahr auch 15 Tore in der ersten Liga gemacht. Aber das ist natürlich jetzt keiner, den man auf dem ganzen Platz finden kann. Und dann schießt er auch noch 2 Tore. Also dann würde er nämlich nicht mehr in der zweiten Liga kicken. Und ja, im Mittelfeld, das ist das große Problem in den ersten Spielen. Wie gesagt, ich habe jetzt von 1-0-Siegen geredet und das sind zum Teil auch glückliche Erfolge gewesen. Das ist sehr mau, was da nach vorne passiert. Das ist nicht besonders gut.
Das heißt also, wenn es jetzt irgendwie darum geht, was man eventuell im Winter im Transferfenster noch anpassen muss, ohne jetzt mal zu sagen, ich meine, wir wissen noch nicht, wie die nächsten Spiele laufen, ob man sich eventuell doch einspielt, aber das heißt, du würdest auf jeden Fall sagen, das offensive Mittelfeld oder generell diejenigen, die für die Mitte servieren dürfen, da sollte man im Winter auf jeden Fall irgendwie noch nachlegen, sofern natürlich die finanziellen Möglichkeiten in der aktuellen Situation das überhaupt hergeben, ne?
Ja, also die finanzielle Situation soll nicht so schlecht sein. Also Fortuna hatte ja auch in den letzten Jahren jetzt keinen besonders teuren Kader in der ersten Liga. Also finanziell müsste da schon was möglich sein. Wie viel, das ist natürlich wirklich schwierig abzusehen, aber Klaus Allofs ist ja jetzt, das ist eigentlich unser Königstransfer, also er jetzt im Management mitarbeitet. Jetzt nicht direkter sportliche Leiter, sondern er hat irgendwie im Vorstand noch etwas andere Aufgaben. Also wie sich das dann ja genau in der Arbeitsweise auswirkt, das ist ja immer ein bisschen schwierig, eh zu sagen, aber er hat schon angekündigt. Ich meine, der Mann, der ist natürlich super vernetzt. Der kennt natürlich sehr, sehr viele Vereine als jahrelanger Manager, Spielerberater und so weiter. Der wird da vermutlich schon an gute Kontakte aufweisen können. Und ich bin da guter Dinge, dass man im Winter dann da noch Verstärkungen findet. Aber das grundsätzliche Problem ist meines Erachtens halt das Spielsystem. Und da sind wir auch schon beim Trainer, Uwe Rösler, der es irgendwie gar nicht verstanden hat bisher, da jetzt eine neue Mannschaft aufzubauen. Das ist sicherlich bei den ganzen Abgängen, die wir hatten, auch nicht so leicht. Aber irgendwie so die Weiterentwicklung ist gar nicht zu sehen bisher. Und wenn wir auf die Tabelle gucken, dann hat Fortuna ja nur 3 Punkte weniger als der VfL Bochum nach 8 Spielen. Aber gefühlt ist das eigentlich, müssten das 5, 6, 7 Punkte sein. Also wir haben eigentlich ein bisschen Glück gehabt mit den Punkten, die wir bisher geholt haben. Also das muss ich knallhart leider so sagen. Also gegen die etwas besseren Mannschaften haben wir nämlich auch schon ein paar Spiele gehabt. Gegen den HSV hatten wir überhaupt keine Chance. Ganz im Gegensatz zum VfL Bochum letzte Woche. In Kiel war man unterlegen. In Hannover 3-0-Rutsche bekommen. Also, ja, alle drei Auswärtsspiele halt verloren gegen die tendenziell besseren Clubs aus der Liga. Und dann, wie gesagt, zu Hause gegen Sandhausen, Würzburg und Heidenheim jeweils ein 1-0-Sieg.
Ja, das ist als Abstiegsteiger natürlich schon so ein bisschen, naja, durchwachsen, kann man es vielleicht mal noch nett formulieren. Du hattest ja auch tatsächlich vor der Saison auch gemutmaßt, dass das wahrscheinlich in die Richtung gehen kann, da ihr eben so viele Abgänge habt und eben da noch nicht so die Zugänge zu sehen waren, dass man da irgendwie einen guten Saisonstart hinlegt. Jetzt sind es ja am Ende irgendwie momentan 3 Siege, 3 Niederlagen und 2 Unentschieden. Ja, tabellarisch genau in der Mitte, aber eben immerhin noch in Schlagweite nach oben, ne? Das ist natürlich am Anfang der Saison so. Jetzt hast du schon gesagt, in den letzten Spielen habt ihr zwar ordentlich gepunktet, also ich meine, 7 Punkte aus 3 Spielen kann sich ja durchaus sehen lassen, aber du würdest auch sagen, dass das jetzt eher ein bisschen glücklich lief und ihr eben, naja, noch deutlich Luft nach oben habt, was die Spielweise angeht.
Ja, das auf jeden Fall. Also in der ersten Liga haben wir ja mit 3-5-2-System gespielt und jetzt spielen wir eigentlich mit 4-4-2. Und dann ist nämlich auch das Problem, dass wir keinen Linksverteidiger haben. Florian Hartherz, der ja eigentlich mit vielen Vorschusslorbeeren von Bielefeld gekommen ist, der hatte erst sehr schwache Partien gezeigt und jetzt hat er sich langfristig verletzt. Und da ist jetzt irgendwie eine Lücke auf der linken Seite. Und Sobotka, der eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler ist, hilft da jetzt aus, macht das auch gut. Aber das ist jetzt natürlich gar kein gelernter Linksverteidiger. Und so weiß ich halt nicht genau, ob das denn jetzt eigentlich aktuell so die richtige Formation ist, in diesem 4-4-2 zu spielen. Und 4-4-2 ist halt irgendwie, war früher immer mein Lieblingsspielsystem, vor längerer Zeit, aber es ist oft sehr statisch. Und genau das Spiel sieht man ja von der Fortuna auch. Es ist sehr statisch, ist sehr auf Einzelaktionen, auf Standardsituationen. Wir haben ja auch ich weiß jetzt nicht, das letzte Spiel ja mit dem Elfmeter gewonnen gegen Sandhausen. Also, ist ja noch nicht mal so, dass man das jetzt einfach noch geiler rausgespielt hätte, ne? Und das ist ja eher das, was dann als Fan jemanden beunruhigt, dass man der Mannschaft, ich meine, die trainieren ja auch jeden Tag und das sind ja Profis. Und individuell haben wir ja keine schlechte Mannschaft, ganz im Gegenteil. Finde ich es vom Kader her, durchaus sind da Top-Spieler dabei, die es nicht so viele gibt in der zweiten Liga. Aber ja, das Spielerische, und dafür ist eigentlich der Trainer halt zuständig, das ist einfach nicht gut. Und es werden entweder die Leute falsch eingesetzt oder man hat sich da irgendwie, ja, also irgendwie stimmt die Taktik nicht so richtig. Und ich habe auch den Eindruck, dass der Uwe Rösler, der ja zwar auch Bundesliga-Profi war und in England ja auch bei Manchester City und so weiter eine gute Karriere hatte, die zweite Bundesliga überhaupt nicht kennt und nicht weiß, worauf es ankommt in der zweiten Liga. Und weil sonst geht man da nicht in Hannover 3-0 unter, so in so einer frühen Phase der Saison. Und ja, im Endeffekt ist das Spiel jetzt, glaube ich, am Montag wirklich ein ganz richtungsweisendes für die Fortuna. Weil wenn wir da jetzt wieder einen auf den Sack kriegen jetzt, dann werden die Stimmen auf jeden Fall lauter, dass man es einem Uwe Rösler vielleicht gar nicht zutraut, jetzt hier wieder um den Aufstieg mitzuspielen.
Ich entnehme aber, dass du da jetzt durchaus nicht unbedingt an ihm festhalten würdest zwingen, sondern durchaus auch deiner Meinung nach ein Wechsel da was bewirken könnte, da eben die Mannschaft an sich das Potenzial hat, da deutlich besser zu spielen und eben nur momentan das eben absolut nicht abgerufen wird, weil eben, ja, wie du schon gesagt hast, irgendwie die taktischen Anweisungen für die Mannschaft einfach nicht passen.
Ja, das ist so ein bisschen die Hoffnung, ne? Dass es dann so ist. Also, ja, ich finde, wir haben mit beispielsweise, also mit Kevin Danzo haben wir einen ziemlich guten Innenverteidiger. André Hoffmann spielt ja noch, Zimmermann. Da sind natürlich auch welche, die in der ersten Liga auch gezeigt haben, dass sie da gut mithalten können. Und Alfredo Morales, Adam Bocek, das ist ja so ein Urgestein. Auf jeden Fall ganz gute Zweitligaspieler. Aber wie gesagt, das sind ja Zerstörer. Das sind ja das sind Stützen in der Mannschaft, aber die können das Spiel nicht lenken. Und das hilft dann einem ja einem nichts. Auch in Sobotka hat mir bisher ganz gut gefallen in der Saison. Wie gesagt, im Sturm Karaman. Hennings, Kovnatski ist auch noch ein Spieler. Das ist der Rekordeinkauf von der Fortuna. Hat über 6 Millionen gekostet. Bisher eine große Enttäuschung. Aber der Junge ist ja, glaube ich, 23 ist er mittlerweile. Aber das sind eigentlich so Spieler, die auch der eine oder andere Erstligist, der eine oder andere Erstligist könnte die ganz gut gebrauchen. Und da muss man natürlich dann irgendwie mehr erwarten. Also man muss halt einfach mehr erwarten, als immer nur ein Tor pro Spiel zu schießen.
Ja gut, ich meine, so, wenn man keins kriegt, die Taktik mit dem 1-0 funktioniert schon, ne? Aber klar, also das kann halt eigentlich einfach nicht der Anspruch sein, mit dem man in so eine Saison reingeht. Gerade wenn man, wie du gerade schon gesagt hast, so eben doch ein paar Spieler im Kader hat, die schon in der ersten Liga bewiesen haben, dass sie mithalten können, dann würde man ja erwarten, dass es in der zweiten Liga auf jeden Fall klappen müsste. Würdest du denn sagen, vom Kampf, hat die Mannschaft die zweite Liga schon angenommen oder merkt man irgendwie noch was fehlt?
Nee. Also das sind natürlich die Namen, die ich nannte. Das sind jetzt natürlich auch keine Feingeister auf dem Feld. Das sind Kämpfer, das sind sehr professionelle Spieler, die meines Erachtens halt gut funktionieren in einem System, was funktioniert. Und deswegen fehlt mir das halt ein bisschen. Das gibt halt meines Erachtens halt der Trainer vor. Und ich finde schon, kämpferisch ist das immer sehr gut. Also was heißt sehr gut? Ist das in Ordnung? Aber es ist halt einfach zu harmlos. Ich finde es halt ein Trauerspiel, wenn man zu Hause Sandhausen, wenn man zu Hause Regensburg oder Würzburg, wenn man da auf Augenhöhe sich zeigt. Also ich sage ja nichts, dass man das Spiel macht und dann kontern die und schießen ein Tor oder so. Aber dass man da gar nicht sieht, dass jetzt Fortuna Düsseldorf irgendwie Absteiger ist, das ist ja dann irgendwie traurig. So.
Ja, das ist
Und wie gesagt, in Hamburg, in Kiel, in Hannover war man einfach klar unterlegen. Und das befürchte ich nämlich auch für den Montag.
Vielleicht nochmal, ja, also ich meine, mich würde es natürlich erfreuen, aber ist natürlich für euch momentan, wenn man da erst, also ich meine, wirklich so einen bitteren Abstieg gehabt hat und dann noch gar nicht so richtig damit klarkommt und dann eben so ernüchtert quasi in die Saison startet. Auch wenn man es vielleicht ein bisschen vorhergesehen hat, ne, ist es halt trotzdem erstmal natürlich sehr, sehr, sehr unschön zu sehen, dass man da eben nur auf Augenhöhe oder eben nicht auf Augenhöhe mit den anderen Teams spielt.
Ja, wie gesagt, du hast recht. Es war relativ klar, dass es nicht so dass wir nicht ein Absteiger sind, wie es beispielsweise Eintracht Frankfurt oder
SFC Stuttgart Köln. Letztes Jahr.
Stuttgart, genau, oder Hertha BSC war auch ein paar Mal abgestiegen, zweimal abgestiegen Anfang des Jahrzehnts und dann sind sie ja direkt wieder hochgekommen, auch relativ souverän. Das war klar, dass das vermutlich nicht so sein wird, aber also die Sache, ich habe immer ein kleines Problem damit, wenn eine Mannschaft, die absteigt, den Abstiegstrainer weiterhin behält. Das spricht jetzt natürlich, also, oder um es anders zu formulieren, dieser Trainer ist dann sehr schnell unter Druck, anders als jemand, der neu dahin kommt. Und wenn es dann nicht direkt fluppt, dann wird es schwierig. Das ist halt einfach immer so gewesen. Da gibt es nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wie beim SC Freiburg, vielleicht mit Streich oder so. Aber der ist dann, glaube ich, auch in der Saison, wo Freiburg abgestiegen ist, auch nicht erstmal nach 10 Spieltagen Elfter gewesen. Also ist das sicherlich schwierig. Dann finde ich das tendenziell immer besser, halt einen neuen Trainer dann zu holen. So ist es dann mal.
Ja, da haben halt die, einfach das Umfeld hat ein größeres Verständnis, dass er Zeit braucht, um da was aufzubauen.
Ja.
Und so muss er
Und die
halt gucken, wie er den
Vorbereitung.
eigenen Scherbenhaufen wieder ein bisschen zusammenflickt, ne?
Das stimmt. Und die Vorbereitung, wir hatten ja auch Covid-19-Fälle, mehrere, die war auch nicht leicht. Das ist natürlich auch alles noch eine Sache. Das muss man auch natürlich dazu addieren. Aber das ist ja auch bei anderen Mannschaften, denke ich, der Fall. Also das war ja dieses Jahr für alle Mannschaften nicht leicht, sich vernünftig vorzubereiten für die Saison.
Ja, ich meine, bei uns zum Beispiel war es, ich glaube, Danny Blum war der allererste, der dann einen Ausfall hatte. Der hat jetzt auch ewig gebraucht, um mal reinzukommen. Hat jetzt letzte Woche gegen Hamburg das erste Mal wirklich ein gutes Spiel gemacht, diese Saison. Hat dann im richtigen Moment auch mal geschossen.
Da war ein super Tor, das muss man sagen.
Ja, genau. Aber da merkst du halt, was das dieses Jahr auch teilweise für andere Vorzeichen hat, wenn dann, ich meine, er war bei uns letzte Saison, ich weiß nicht, Top-Scorer oder zumindest Zweiter. Also in der Hinrunde hat er wahnsinnig viel aufgelegt und getroffen und hat jetzt die ersten Spiele halt gar nichts gezeigt, ne? Einfach weil er in der Vorbereitung überhaupt nicht dabei war, die ersten 2 Wochen, ne?
Ja. Ja, also ich.
Nee, sag ruhig.
Nee, ich finde auch noch mal, was mir jetzt, ich habe mir jetzt auch ein bisschen noch mal vorbereitet auf den VfR Bochum für das Gespräch, beziehungsweise habe mir den Kader noch mal angeguckt. Und da muss ich schon sagen, dass ihr echt mittlerweile da wirklich einen sehr, sehr guten, auch einen sehr breiten Kader habt. Also das finde ich schon fast sehr bemerkenswert, da ihr jetzt ja halt eigentlich so finanziell einfach ja nicht mehr oder schon lange nicht auf Rosen gewettet seid.
Ja, also ich meine, uns trifft Corona natürlich auch nochmal. Wir waren eigentlich in den letzten Jahren auf einem ganz guten Weg, erstmal die Schulden abzuarbeiten. Und da muss natürlich auch immer abwägen, wie viel kannst du in der Saison für Schuldentilgung nutzen, wenn du gleichzeitig aber auch eigentlich einen Kader zusammenstellen willst, der möglichst irgendwie dann doch mit um den Aufstieg spielt, auch wenn man das natürlich nicht immer so offen formuliert. Wenn man es formuliert, fällt man damit immer auf die Schnauze. Deswegen haben wir uns da jetzt auch zurückgehalten zuletzt. Aber da bin ich durchaus bei dir. Also dieses Jahr ist echt, auch wenn man gerade mal guckt, was halt diesen Sommer, sag ich mal, von den letzten Sommern auch unterschieden hat, ist eben, dass eben quasi das Grundgerüst, also die Startelf, im Wesentlichen zusammengeblieben ist, ne? Also in der Nach-Corona-Phase waren wir in der zweiten Liga ja dominierend und von denen da, die da in der Stammelf waren, sind lediglich zwei Leihspieler halt weggefallen, die man aber momentan auch ganz gut ersetzen kann, ne? Also wird schon gute Arbeit gemacht, da gebe ich dir durchaus recht.
Den Gerrit Holtmann, den hätte ich auch gern bei der Fortuna gesehen. Aber da war man auch wieder irgendwie zu, weiß ich nicht.
Zu langsam.
Zu langsam und zu bräsig, da irgendwie den mal zu holen. Da hat man jetzt sich dann da wieder aus, Kicker von Swansea City. Also, ja, die kennen halt die Liga nicht. Das dauert halt immer ein bisschen, ne? Das ist ja halt die Sache. Das ist, es gibt auch schon Gründe, warum man halt Spieler holt, die irgendwie schon Zweit- oder Erstliga-Erfahrung haben, weil die sich dann tendenziell besser darauf einstellen können.
Ja, und halt
Ja.
auch gerade jetzt irgendwie in der zweiten Liga, also was bei uns halt in den letzten Jahren auch häufig gemacht wurde, ist halt, dass man, wobei jetzt zuletzt ein bisschen davon abgewichen wurde, aber wir haben halt viel, viel auch geguckt, dass wir deutschsprachige Kicker verpflichten, damit die schneller integriert sind in das Team, ne? Du hast halt in der zweiten Liga jetzt auch nicht das Budget, um das Team ums Team herum quasi beliebig groß zu machen, die dann den Spielern dabei helfen, sich vernünftig zu integrieren. Ich meine, natürlich ist das auch immer eine Aufgabe der Führungsspieler, dass sie gucken, dass Neue da ankommen. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob dir Jordi Osetutu was sagt. Der kam als Leihspieler von Arsenal in der letzten Saison zu uns. Beziehungsweise war
Nee,
davor halt
glaube
eher
ich.
in der U23 tätig. Und der hat halt ein halbes Jahr gebraucht, bis er bei uns richtig angekommen ist. Hat dann aber dafür diese angesprochene Nach-Corona-Phase. Der ist halt total schnell und hat dann da auch echt einige Buden dann auch gemacht oder aufgelegt. Das heißt, dass er dann uns quasi nach einer halben Jahr Eingewöhnungszeit, da hat er uns dann nur noch ein halbes Jahr Freude gemacht, musste danach eben wieder zurück und weil er sich so gut dann doch entwickelt hat, hatte man keine Chance, den dann im Sommer irgendwie noch weiter zu leihen oder so. Das ist halt, da siehst du es halt, dass eben Spieler, die dann integriert sind, der Mannschaft auch gut weiterhelfen können. Aber wenn du eben Spieler holst, die da erstmal lange brauchen, um anzukommen, dann hast du da halt nichts von.
Ja, Ja, das ist ja auch, das ist ein guter Punkt. Das ist ja der Fortuna auch auf die Füße gefallen, die viel zu viele Leihspieler hatten. Und dementsprechend ist man, wenn man dann absteigt, ist, dann sind die alle weg.
Ja.
Also,
War
dann
das
hat man
jetzt
den
sowieso
Salat
so, dass
quasi.
die im Sommer ausgelaufen wären, oder wann das lag es halt auch daran, dass man teilweise irgendwie Leihverträge über 2 Jahre hatte, die dann aber im Abstiegsfall quasi beendet waren, oder?
Naja, ich glaube, dass die Leihspieler, also es ist ja, ich sag mal so, wenn man in der ersten Liga bleibt, dann hat man ja andere Chancen, wieder gute Leihspieler zu bekommen.
Oder
Dass
eben
man nicht halt eher
Festverpflichtungen
damit.
draus zu machen, weil man mit einem
Ja,
anderen Budget
ja.
planen kann, klar.
Genau, also Erik Tommy, der hat sich jetzt, glaube ich, aber das Kreuzband gerissen oder so. Der war ja ein super Spieler in der letzten Saison. Der war ja von Stuttgart ausgeliehen, auch für eine relativ geringe Prämie, ach, Kaufprämie, sag ich schon, Ablöse. So circa 2 Millionen standen dann nur im Raum, dafür, dass er eigentlich eine super Leistung gezeigt hat. Aber hat man dann halt dann einfach nicht realisieren können, nicht realisieren wollen, hat er sich auch noch schwer verletzt. Aber das ist halt eben auch dieser Außenspieler, den ich meinte, der da fehlt.
Ne, das stimmt.
Und
Also das wäre für euch, wenn ihr den jetzt noch hättet, natürlich schon wird einen Unterschied
das
machen.
wären,
Ja, ist ein
das
Unterschiedsspieler,
stimmt.
gerade in der zweiten
Ja.
Liga.
Ja.
Du hast vorhin schon von Ruven Hennings gesprochen, um nochmal einen Bezug auf die Gegnervorstellung zu ziehen. Da hattest du auch gesagt, dass deiner Meinung nach der beste Stürmer in Liga 2 sein könnte diese Saison. Ich weiß nicht, ob da schon klar war, dass Terodde nach Hamburg geht. Auf jeden Fall, ja, also du hast schon gesagt, dass er jetzt momentan noch nicht so ins Scoren reinkommt, liegt im Wesentlichen daran, dass er eben nicht bedient wird. Also es ist nicht so, dass er irgendwie unglücklich agiert.
Ja, also in der Saison, wo wir aufgestiegen sind, war ja auch Torschützenkönig, glaube ich, mit 18 oder 19 Treffern. Ja, gut, also nee, ich wusste schon, dass Terodde dabei ist, aber ich hatte jetzt eigentlich einfach die Hoffnung, dass Ruven Hennings wieder so 15 bis 20 macht. Kann ja auch noch sein, dass er nochmal richtig in den Tritt kommt, aber ja, also er wird wenig gefüttert mit Bällen und er hatte natürlich in der letzten Saison, muss man halt auch sagen, einfach Traumtore dabei. Diese Form kann man dann vielleicht auch einfach nicht dann durchgängig halten. Also das ist natürlich ein bisschen Wunschdenken dabei gewesen vor der Saison. Aber ja, er kriegt wenig Bälle und das ist halt bei Terodde anders. Und Terodde ist irgendwie auch Mr. Zweite Liga. Ist man auf jeden Fall nicht gut beraten, gegen ihn zu wetten.
Nee, das stimmt. Ich meine, wir hatten letzte Woche, wir haben ja gegen Hamburg gespielt, hatten wir das Glück, dass wir, naja, irgendwie ihn halbwegs unsichtbar machen konnten. Nur halt vom Elfmeterpunkt hat er getroffen, aber den kannst du da ja nicht decken. Insofern ist uns das da ganz gut geglückt. Aber ich meine, auch gegen euch hat er ja, glaube ich, direkt am ersten Spieltag zweimal geknipst, ne?
Nee, also ist ein Phänomen, was ich so noch nie gesehen habe, dass jemand in einer Liga so unfassbar gut ist und in der ersten Liga irgendwie gar nicht ankommen kann. Also ist irgendwie kurios, aber.
Ja, mal schauen, was passiert, sollte es Hamburg mal gelingen, hochzukommen und ob er dann da bleibt und wie es dann weitergeht. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Was ein bisschen näher in der Zukunft liegt, ist das Spiel am Montag. Du hattest, ich glaube, das war auch bei der Gegnervorstellung, hattest du gesagt, dass sich das ein bisschen ärgert, dass Friedhelm Funkel so viel seinen Senf zu Fortuna gibt. Jetzt ist es so, dass er ja auch Bochum-Trainer war, schon in der zweiten Liga und leider knapp beim Aufstieg gescheitert ist. Deswegen war er jetzt auch noch mal. Wurde er von ein paar Reportern irgendwie befragt, was er denn zum Spiel am Montag sagt. Und da hatte er gesagt, dass er eben ja euren Kader irgendwie, das Stichwort war irgendwie Kadererfahrung. Da sieht er euch halt deutlich stärker besetzt und geht davon aus, dass ihr einen Punkt holt. Würdest du ihm da zustimmen oder was erwartest du am Montag?
Ja, also ich erwarte schon auch ein Spiel, wo sich beide Mannschaften sehr stark neutralisieren werden. Ich meine, ihr werdet ja selber wissen, was der VfL bisher für eine Saison gespielt. Da waren, glaube ich, ziemlich gute Spiele dabei, aber auch manche Spiele waren doch ein bisschen dürftig oder unter den Erwartungen. Und Fortuna, ich habe ja jetzt eben gesprochen, die Auswärtsauftritte, die waren zum Teil sehr schwach. In Nürnberg, da hatten wir auch noch auswärts gespielt, da gab es ein 1-1, da war es okay, aber Nürnberg ist keine besonders starke Truppe, würde ich sagen, oder irgendwie bisschen trottelig stellen die sich halt einfach an. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall Ich glaube, dass es ein nicht so schönes Fußballspiel sein wird. Und 1-1 oder so könnte ich mir gut vorstellen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da Bochum eine bessere Figur machen wird. Also mich würde ein Sieg vielleicht auch so mit 2 Toren Vorsprung jetzt nicht überraschen. Also ich habe einen Sieg von Fortuna Düsseldorf am Montag würde mich dagegen sehr überraschen. Da lege ich mich fest.
Gut, das ist, also ich meine, wenn wir jetzt das Spiel gegen Hamburg nicht gehabt hätten, ne, dann hätte ich jetzt auch ein ganz anderes Mindset und würde eher denken, dass für euch da durchaus alles drin ist. Jetzt wieder mit dem Spiel von Hamburg, wo man gesehen hat, was unsere Truppe eigentlich in der Lage ist zu leisten, bin ich ja eigentlich schon dafür, dass man einen Heimsieg holt, ne? Wobei natürlich auch momentan, du hast es schon gesagt, ihr stellt euch auswärts eher ein bisschen schlechter an. Wobei momentan ja so dieses Heim-Auswärts sowieso so ein bisschen, naja, ne, man hat halt eh keine Fans. Ist das halt momentan nicht so
Ja.
wie sonst, ne?
Aber gegen etwas spielstärkere Mannschaften fällt es halt auf, dass man da schon Probleme hat. Weil man ja selber irgendwie, hatte ich ja schon gesagt, selber größere Probleme hat. Den Ball irgendwie vorne festzumachen. Ja, ich bin sehr gespannt, ob sich, also eigentlich muss sich Rösler was Neues überlegen, im Gegensatz zu den anderen Spielen, die wie gesagt alle sehr zäh und gleich waren. Da mal ein, zwei Spieler getauscht, aber ich bin da wirklich mal gespannt, ob er da etwas Überraschendes bringt. Aber ich meine, ihr habt, glaube ich, gegen Fürth verloren, aber es ist keine schlechte Truppe. Also
Ja, die sind
am
momentan
Spieltag
mit am besten
davor,
drin, ne? Das ist.
ja. Also von daher, ja, also Fortuna wird es halt nicht so wie der HSV spielen. Der HSV, den kann man gut auskontern, den kann man, die sind natürlich individuell sehr gut, aber die bieten dem Gegner einfach auch immer Möglichkeiten, selber was zu machen. Und das habt ihr gnadenlos ausgenutzt. Und ich glaube, Fortuna wird zumindest, werden es sehr schwierig und sehr zäh machen.
Ja, also du rechnest damit, dass ihr euch eher ein bisschen aufs Verteidigen konzentrieren werdet und mal schauen, was so geht. Anders als Hamburg, die natürlich klar das Spiel machen wollten, wo wir sie dann eben früh gepresst haben. Insofern sind
Ja,
dann
also ich
unsere
glaube,
Jungs eher
Anfang
gefordert, das Spiel zu machen, vermutlich.
wird Fortuna versuchen, dem VfL den Ball zu geben. Wir können ja leider auch irgendwie gerade nichts anderes. Man hat ja Spiele, also wenn man zu Hause gegen Würzburg oder Sandhausen es nicht fertig bringt, dann kann man es ja scheinbar auch nicht. Also wäre es ja töricht, versuchen gegen einen besseren Gegner das jetzt auf einmal zu machen. Aber ich kann es jetzt auch nicht anders sagen. Aber wir tun uns ja auch man muss ja auch sagen, in der ersten Liga. Warum wir da abgestiegen sind, wie gesagt, das hängt mir immer noch ein bisschen nach und vielen anderen Fans auch. Aber es waren auch wieder zu dusselig und auch, weil sie zu wenig Tore dann insgesamt geschossen haben. Also Hennings hatte, glaube ich, 15, 16 Tore und insgesamt haben wir, glaube ich, knapp über 30 oder so geschossen. Also es ist auch nicht viel. Und es fehlen einfach torgefährliche Spieler. So ein Kenan Karaman, der wird dann, ist türkischer Nationalspieler und schießt dann da irgendwie Tore gegen Deutschland, gegen andere große Nationen im Weltfußball. Und in der zweiten Liga ist er gar nicht zu sehen. Also das ist halt auch irgendwie ein Mysterium.
Ja, ist ein bisschen verrückt,
Aber
wenn die da so außerhalb so gut spielen und dann.
ja, aber der kann natürlich, es würde mich nicht wundern, wenn er auf einmal jetzt am Montag dann wieder da ist und zu sehen ist. Also das Potenzial ist da, aber ja, werd da immer noch nicht so richtig schlau bisher aus der Mannschaft.
Ja, wollen wir mal abwarten, was da am Montag bei rumkommt. Du hast gerade schon gedacht, du rechnest wahrscheinlich eher mit dem Unentschieden, wenn nicht mit einer Niederlage. Würdest du dich auf irgendeinen Tipp festlegen wollen oder eher nicht?
Ja gut, dann tippe ich mal 1-1. Wie der Friedhelm. Wenn der Friedhelm mal 1-1 sagt, dann sage ich es auch, oder?
Ich weiß gar nicht, ob er 1-1 gesagt hat, aber zumindest ein
Ja, okay.
Unentschieden hat er
Ja.
gesagt. Ja, gut, und ich meine, da ihr ja meistens maximal ein Tor schießt, ist es
Ja.
naheliegend, dass es dann kein 4-4 werden wird, ne? Ja, mal schauen, was das gibt. Ja, ein letzter Punkt vielleicht noch. Du hattest dir in der Gegnervorstellung gewünscht, am liebsten, oder sagen wir es mal so, es ging darum, was irgendwie dein Lieblingsspiel die Saison werden könnte, oder allgemein in der zweiten Liga, und da hast du irgendwie gesagt, freitagsabends Flutlichtspiel in Bochum, dass das an sich eine ganz schöne Sache ist, auch wenn ihr lieber in Liga 1 wärt. Jetzt ist es ein montagsabends Flutlichtspiel geworden, statt freitags. Dennoch kann von uns keiner dabei sein. Ja, wie sehr brennt das Herz, dass man bei solchen Spielen nicht rein darf momentan?
Ja, sehr. Also es ist natürlich so, dass ich mich auch an die Situation gewöhnt habe. Ich habe jetzt quasi im, ich habe einen Freund, der ist Fan von Fortuna Köln. Da habe ich ein Spiel im Stadion geguckt, in Bergisch Gladbach, irgendwie mit 300 Leuten. Und das war das erste Spiel in der Regionalliga West in dieser Saison. Gab es auch nur Kaffee und Cola zu trinken. Aber also es war trotzdem einfach eine schön einfach mal wieder Fußball zu sehen, auch wenn es halt nur in Anführungsstriche vierte Liga und auch nur 300 Leute waren in Bergisch Gladbach. Aber das war einfach toll und seitdem war ich ja nicht mehr im Stadion und hätte das ja schon in der Saisonvorschau gesehen. Für mich ist das Ruhrstadion eins der geilsten Fußballstadien, in denen ich je war. Und das ist, glaube ich, aber auch Common Sense in der gesamten Fußballfanwelt. Ja, ich sag mal in Deutschland, wollen wir nicht übertreiben, aber dass halt Bochum mit das geilste Stadion so ist. Das hat irgendwie alles das, was so ein Fußball eigentlich ausmacht. Jetzt mag es natürlich vielleicht auch sein, dass es vielleicht auch schon ein bisschen aus den Jahren gekommen ist, aber
Ja, also die
also
Sanitäranlagen, die werden zwar irgendwie immer wieder renoviert, aber irgendwie, nee, aber
ja, aber die Stimmung, die also auch für Gästefans, ja gut, wenn man da im Stehplatzbereich ist, dann hat man ja zum Teil nicht so eine ganz perfekte Sicht, aber es ist halt irgendwie, ja, das ist irgendwie das, was so Fußball-Fan-Atmosphäre ausmacht. Das haben halt gerade die neuen Stadien zum Teil nicht. Und das ist in Düsseldorf, wir haben ja ein 54.000-Mann-Stadion. Wenn das Ding voll ist, ist das auch geil. Aber wenn halt nur die Hälfte da ist oder so, dann merkt man das halt schon. Und das in Bochum, da war ich auch mal schon bei ein paar Spielen, auch mal von anderen Mannschaften. Da waren dann auch irgendwie 12, 14, 15.000 oder so. Aber dann wirkte das auf mich nicht so verloren. Das hat halt irgendwie dann, trotz nicht einer Auslastung, ist das sicherlich so, dass da trotzdem irgendwie mehr Atmosphäre ist. Ja, und dann auch das Ganze drumherum. Also da ums Stadion herum, in den Kiosken sich da noch ein Bier zu trinken und so. Das sind halt auch so Sachen, die viele neue Stadien nicht mehr bieten können, weil die halt irgendwo draußen auf dem Feld gebaut sind. Ja, und das ist halt einfach so, wenn man da von der Bahn, oder vom Parkplatz, wo bin ich mal mit dem Auto hingefahren? Beim Starlight Express oder so, da geht man erst dann vorbei, ne? Wenn man da
Ja.
zum Ruhrstadion geht. Also sowas halt irgendwie, das ist halt einfach cool. Und ich bin ja Mitte 30, ich habe halt auch noch Bökelberg und Mönchengladbach, war ich auch ein paar Mal im Stadion. Und das war halt auch total geil, weil das mitten in der Stadt war und dann irgendwie, ach, sieht man auf einmal, hier ist ein Fußballstadion. Und das, diese Atmosphäre, das ist halt in Bochum noch vorhanden. Und das finde ich einfach klasse. Und deswegen, und es ist natürlich nicht so weit weg von Düsseldorf. Und so viele andere Rivalen aus NRW haben wir ja gerade in der Liga gar nicht. Und also Paderborn nimmt mir nicht krumm, aber das sehe ich, ist jetzt halt irgendwie nicht so ein Art Derby oder so für mich.
Ja.
Ja. Und MSV ist abgeschmiert und die anderen
Ja gut,
Rot-Weiß
Schalke
Essen
kommt
sowieso
bald runter,
nicht.
ne? Aber
Ja, gut, weiß ich nicht, ob die überhaupt noch. Also, da ist ja. Also, wenn die runtergehen, weiß ich gar nicht, ob die in der zweiten Liga
mit der
Halt
Lizenz
machen oder
meinst du?
nicht.
Ja, das.
Ja, ich will. Also, das sieht ja ganz düster aus. Aber der Verein ist ja, glaube ich, einfach zu groß, um. Da kommen dann irgendwelche Leute und retten. Das geht nicht anders. Too big to fail ist ja. Wird Schalke sein. Also, wahrscheinlich dann schon zweite Liga, ja, klar. Aber wie gesagt, ne, also MSV Duisburg. Fehlt oder halt eben jetzt Fortuna, hier die Derbys am Rhein sind natürlich auch nicht möglich. Deswegen ist es ja im Endeffekt ja mehr oder weniger das einzige Derby und man muss ja auch sagen, in den letzten 10 Jahren, da war ja Fortuna und der VfL waren jetzt sehr oft in der gleichen Liga und sie haben eigentlich auch so einen ähnlichen Status gehabt, bis wir dann jetzt mal aufgestiegen sind. Aber das war ja auch. Kannst du dir ja wahrscheinlich auch daran erinnern, diese 17, 18er Saison, die war ja total wild. Da war ja zwischen dem dritten und dem 15. Platz irgendwie 4 Punkte Unterschied oder so. Das war ja dann irgendwie auch ein bisschen glücklich, dass wir aufgestiegen sind. Und ja, jetzt freue ich mich halt eigentlich schon darauf, dass man sich jetzt halt wieder gegenübersteht. Eigentlich so zwei Mannschaften, zwei Vereine, die jetzt so zumindest die letzten 10 Jahre, wie gesagt, sehr auf Augenhöhe waren.
Ja, also es ist mal schauen, wie es in der Rückrunde sein wird, aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wir da dann plötzlich wieder Heim- und Gästefans haben. Das wäre schon sehr überraschend. Da müssten die Impfstoffe irgendwie sehr schnell in sehr breiten Mengen verfügbar sein. Also
Ich glaube auch nicht. Ich glaube erst nächstes Jahr, nächste Saison erst, ja.
ja, dann muss man, ich meine, gut, dann müssen da erstmal noch beide in derselben Liga sein. Dass es bei uns jetzt bei dem einen oder anderen in die dritte geht, da gehe ich mal momentan nicht von aus. Ihr spielt zwar nicht super,
Nee,
aber
nee,
ihr
nee.
bleibt ja auf jeden Fall drin, würde ich sagen. Dafür ist der Kader einfach gut genug. Und ja, nach oben, da will ich jetzt mal auch nicht zu optimistisch sein. Insofern kann ich es mir auch gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr dann nochmal das Vergnügen haben. Und hoffe dann sehr, dass wir dann auch wieder mit Fans rein dürfen. Ansonsten würde ich mich an der Stelle recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mal auf das Spiel zu schauen, uns einen Einblick zu geben, wie so der momentane Stand bei der Fortuna ist. Ja, damit unsere Zuhörer da auch mal auf dem neuesten Stand sind.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht. Und ich wünsche dem VfL und den Fans auf jeden Fall viel Erfolg für die Saison. Und ja, hoffe, dass wir uns bald dann quasi, dass wir alle wieder ins Stadion können und dass dann Fortuna Düsseldorf 3-0 gegen Bochum gewinnt.
Ja, ja, vielen Dank für die netten Wünsche. Die gebe ich euch zurück. Na, ich wünsche euch natürlich auch eine gute Saison, abgesehen vom Montag. Da darf es nochmal ein schlechtes Spiel sein. Wo dann danach die Reise hingeht, muss man mal abwarten. Ansonsten, ja, vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr euch das angehört habt. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt, schreibt das gerne unter die Posts. Und wie schon am Anfang dieses Beitrags gesagt, schaut gerne mal bei den Jungs von Neues von der Pommesbude vorbei. Ja, ihr werdet die entsprechenden Links unter den Posts finden. Dann, ja, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, tschö.